Moin Leute und herzlich willkommen zurück im mentalen Nirvana. Heute mal nur eine kleine kurze Folge im Verhältnis, weil wir heute schon sehr, sehr viel gearbeitet haben und sehr, sehr viel Kampf mit Technik hatten. Können wir euch jetzt heute nicht so viel Content liefern, aber wir haben euch was Schönes vorbereitet. Und vielleicht fängst du einfach mal an, Per, mit was haben wir den Leuten denn zu vorbereitet?
Wir haben zuerst mal vorbereitet in Eigeninitiative nach der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, wo Lenny kurz, oder was heißt kurz, aber wo Lenny das Thema oder die Idee des Dopamin-Detox in den Raum geworfen hat, haben wir danach zusammengesessen und haben uns überlegt, dass das eigentlich eine ganz coole Sache für einen Selbstversuch wäre. Deswegen haben wir uns zusammengesetzt, uns ein paar Grundregeln aufgeschrieben, unter denen das Experiment laufen soll, und haben dann gesagt, 2 Wochen lang Dopamin-Detox und los geht's. Vielleicht mal ganz kurz die Parameter zusammengefasst. Wir haben, was waren unsere Parameter? Wir hatten
Also
einmal.
erstmal, wir haben angefangen, glaube ich, mit Social Media ist erstmal das Wichtigste. Also wir haben gesagt, kein Social Media, sprich kein Instagram, kein Snapchat, kein WhatsApp haben wir jetzt mal rausgenommen, weil WhatsApp einfach für Kommunikation eigentlich eher da ist. Aber alle möglichen Social Media Apps, wo man halt irgendwie komischen Content austauschen kann oder irgendwie rumscrollen kann, der ist raus.
Genau.
Zusätzlich keine Streaming-Dienste, sprich kein YouTube, kein Netflix, eigentlich auch kein Fernsehen, also auch kein Fernsehen. Und
Und wir haben unsere Bildschirmzeit.
unsere Bildschirmzeit, das haben wir aber beide tatsächlich nicht
Das haben wir
geschafft.
nicht so richtig geschafft. Das
Ja.
ist härter, als man denkt. Wir
Ja.
haben gesagt, 1 Stunde max am Tag. Natürlich unterschätzt man, wie oft man das Handy auch mal alltagstauglich tatsächlich dann wirklich braucht. Ich würde sagen, wir sind noch ganz gut im Rahmen geblieben, aber 1 Stunde haben wir nicht ganz geschafft.
Genau. Aber tatsächlich haben wir vieles davon eingehalten und ja, wie war das denn für dich, Per?
Ich fand wichtig, dass wir gesagt haben, wir journalen.
Ja,
Wir
das war
schreiben
wichtig, ja.
mit, wir schreiben jeden Abend auf, eine kurze Selbstbetrachtung. Natürlich, wenn man sitzt, schreibt man natürlich schon mal ein bisschen mehr. Auch über Privates, aber im Allgemeinen war das für mich echt wichtig, so ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie es einem selber so damit geht, was man für Erfahrungen gemacht hat, wo man am Struggeln ist, was man ganz gut hinbekommen hat. Lenny und ich hatten zwischendurch auch mal telefoniert, da hatten wir festgestellt, dass
Ja.
je nachdem, bei mir war es so, ich hatte viel zu tun, ich habe gearbeitet, war abends noch unterwegs, ich hatte mehr so ein High, so ein Hoch, ich war total befeuert dadurch, was ich alles, wie leicht mir das fällt, darauf zu verzichten, während Lenny eine längere Zeit zu Hause verbracht hat, und damit hast du ein bisschen gestruggelt, ne?
Ja, es war. Also, ich habe halt zu Hause rumgehangen. Und wenn du halt zu Hause rumhängst und halt nicht wirklich viel zu tun hast und nicht wirklich weißt, was du mit dir anzufangen hast, dann. Was machst du dann? Normalerweise ist dann für mich halt. Für mich war das Schlimmste halt, YouTube wegzulassen. Weil für mich YouTube einfach immer der Lückenfüller war. Ich war halt immer irgendwie, wenn ich irgendwie Zeit hatte, immer YouTube genutzt. Das war das Übelste für mich. Und
Man fühlt
deshalb.
sich eingezäunt, oder?
Ja, das ist das Problem. Du sitzt halt da und denkst so, ah, ich darf jetzt nicht das machen, was ich jetzt eigentlich normalerweise machen würde. Und da habe ich dann aber auch zum ersten Mal gemerkt, wie abhängig ich von der Scheiße bin. Und das war, glaube ich, auch das Wertvollste daran, dass ich dann wirklich merke, nee, ich bin nicht, es ist nicht so, dass ich denke, okay, ich nutze das einfach und ich nehme nur das Positive, sondern das Ganze kontrolliert mich tatsächlich. Und ich habe mich immer so als Social Media, so, dass ich da überhaupt nicht so von abhängig bin und gar nicht so viel davon nutze, aber YouTube bin ich schon echt drin. Instagram vermisse ich gar nicht so sehr.
Bei mir auch nicht, muss ich tatsächlich zugeben. Das ist jetzt so die Anfangssymptome. Aber mir ist halt aufgefallen, man greift trotzdem immer wieder zum Handy, weil man will. Und dann sitzt du da und denkst, was will ich eigentlich gerade machen? Ich habe nichts, was ich darauf tun könnte. Und am Ende
Ja, das.
checkst du deinen Kontostand
Das ist
oder
auch
irgend so ein
wieder,
Scheiß.
ja genau, das ist halt so, dass das, was auch Andy Huberman in seinem Podcast gesagt hat, oder er hat, ich weiß nicht, ob es in dem Podcast war oder in, ich glaube, es war in einem Interview mit Modern Wisdom, da hat er gesagt, dass das Problem dabei gar nicht ist unbedingt, dass es eine Sucht ist an sich, die Nutzung vom Handy, sondern dass es, er hat es als Compulsion beschrieben, also als Impuls, dass du es halt eigentlich nur noch aus Impuls machst. Du machst eine Aktivität, aber die ist meistens ohne Reward.
Ja, dieses angenehme...
Du machst es einfach nur noch fürs Machen. Einfach,
diese angenehme Beschäftigung, das ist ja das, was im vierten Teil vom Café am Rande der Welt steht. Das matcht sich ja dann,
nicht ganz gut. Ganz tatsächlich, was er damit meint, ist einfach, dass du es gar nicht machst, oh, weil du irgendwie einen Reward erwartest, wenn du dein Handy in die Hand nimmst beispielsweise, sondern einfach, weil dieses Habit so stark in dich eingebrannt ist, die ist langweilig, Handy in die Hand.
Ja, weil du diesen kurzen
Dopamin-Kick brauchst. Nee. Genau, das ist aber das Ding, du brauchst den, das kommt gar nicht dadurch, dass du den Dopamin-Kick brauchst, weil wenn du erwarten würdest, dass du den Dopamin-Kick bekommen würdest von diesem Handy jetzt, in dem Moment, dann hättest du ja, dann würdest du ja da nicht drauf gehen, weil du weißt ja, du hast ja keine App, mit der du Dopamin bekommst. Aber dadurch, dass du diesen Impuls, dieses Habit schon in deinem Kopf drin hast, wenn es langweilig ist, wenn ich auf der Couch sitze, nehme ich mein Handy in die Hand. Oder wenn ich irgendwie die Zeit zu füllen habe, nehme ich mein Handy in die Hand. Es ist impulsiv. Es hat gar nichts damit zu tun, dass du unbedingt Dopamin suchst, sondern es ist einfach schon so eingebrannt, dass dein erster Impuls in deinem Gehirn ist, die erste Verbindung so stark stark eingebrannt ist, dass du Langeweile mit Handy verbindest. Sofort.
Das ist wie mit Rauchen und Kaffee.
Genau.
Du fängst an, neue Verknüpfungen zu schaffen. Du trinkst einen Kaffee und denkst automatisch an Zigaretten.
Exakt.
So, die sind so diese Neuverknüpfungen.
Und das verstärkt halt nochmal dieses ganze, die Abhängigkeit davon, weil es halt für dich so ein eingebranntes Habit ist, zu denken, mir ist langweilig, ich gucke YouTube, mir ist langweilig, ich gehe auf Instagram. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das Hauptproblem, was man dann auch bemerkt zum ersten Mal. Dass das Ganze einfach unterbewusst schon so eingesteuert ist und so eine schlechte Angewohnheit ist. Wir haben ja auch schon über Habits gesprochen. Und das ist halt so ein schlechtes Habit, was gar nicht unbedingt nur was mit dem Dopamin zu tun hat, sondern auch einfach damit zu tun hat, dass du das immer machst.
Ja, und deswegen haben wir uns einfach mal entschieden, dem entgegenzuwirken mit diesem kleinen Experiment. Eine Woche haben wir jetzt geschafft, die Zwischenbilanz fällt so mal mehr, mal weniger konstant aus, würde ich sagen. Wir beide haben ein bisschen gecheatet. Hält sich noch im Rahmen, ist das jetzt nichts, wofür ich uns geißeln würde. Eine Woche steht noch an.
Die eine Woche würde ich jetzt auch noch mal ein bisschen richtig probieren durchzuziehen. Aber wir werden euch nächste Woche mal ein bisschen mehr darüber berichten, wie das mit dem Dopamin-Detox war, was wir für Effekte davon bemerkt haben und wie ihr das selber mal ausprobieren könntet. Und tatsächlich würde ich auch sagen, dass es auch wichtig ist, dass man vielleicht guckt, was man daraus in den Alltag integrieren kann. Weil so ein Dopamin-Detox ist schön und gut, aber es bringt dir auf lange Sicht dann auch wieder nichts. Wenn du danach wieder in deinen ganz normalen Habits zurückfällst, was bringt dir dieser ganze Detox?
Das ist wie der Geschäftsführer, der sich einen externen Coach reinholt, um einmal die Woche oder um einmal im Jahr oder so ein Seminar für seine Mitarbeiter zu geben und danach denkt, sie würden sich dauerhaft ändern.
Genau, das ist das Problem.
Du musst es immer wieder machen. Du musst halt gucken, wie du das in deinen Alltag...
Du musst reinforcen, du musst immer wieder damit anfangen, du musst immer wieder gucken, dass auch alles eingehalten wird. Du musst dich selber kontrollieren. Und du musst halt irgendwie einen Weg finden, wie du diese ganzen neuen Habits in dein Leben integrieren kannst.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was wir daraus mitnehmen. Das werden wir nächste Woche vielleicht nochmal genauer besprechen, was der Dopamin Detox jetzt als Bilanz zu ziehen ist. Wir werden ein bisschen weiter journalen und wir halten euch da auf dem Laufenden. Ist aber gar nicht das Thema für den heutigen Tag. Wir wollten heute mal was anderes machen. Wir wollten euch heute mal praktikabel unsere Must-Reads vorstellen. Also wir haben jeder uns drei Bücher ausgesucht, die wir so für Must-Reads halten, die jeder mal gelesen haben sollte. Und die eigentlich uns auch am meisten bewegt haben, so in vielen Hinsichten, würde ich sagen, ne?
Ja, geprägt, Augen geöffnet, neue Perspektiven gegeben, würde ich sagen. Gut unterhalten.
Ja.
Ich finde, und da haben wir ja eben gerade schon drüber gesprochen, dass es durchaus was wäre, was wir mal regelmäßig machen können, so, dass man das als regelmäßigere Kategorie so ein bisschen für Inspiration, auch als eigenen Ansporn, immer schön bei der Stange zu bleiben, was das Lesen angeht. Ich finde, das macht die Sache ein bisschen spannend. Ja. Dann fang du doch einfach mal an mit deinem ersten Buch.
Okay, mein erster Pick für eine Must-Read oder ist für mich wahrscheinlich eher ein Must-Listen als Hörbuchformat, ist You Can't Hurt Me oder Can't Hurt Me von David Goggins. Weil in dem Fall ist das Hörbuch so faszinierend, weil es halt so ein Podcast-Hörbuch-Format ist, wo David Goggins halt so seinen weiteren Input zu den ganzen Kapiteln noch so ein bisschen einbaut. Und das ganze Buch ist quasi eine Biografie vom Leben von David Goggins an sich, wo er so sein ganzes Leben erzählt. Aber das Ganze ist quasi so die Ummantelung für das große Thema von Selbstbeherrschung, Disziplin und von dem Wert sich immer neue Challenges zu setzen und sich immer weiter über seine eigenen Grenzen hinaus zu pushen. Weil wer David Goggins nicht kennt, David Goggins ist ein Mann, der in seinem Leben so unglaublich viele Ziele erreicht hat, die einige für unmöglich halten würden. Wenn man mal als Beispiel sieht, der ist Navy SEAL, was schon mal für einige also er hat eine Navy SEAL-Ausbildung abgeschlossen, was für einige schon das Höhe von menschlicher Disziplin ist, weil allein schon die Ausbildung zum Navy SEAL einfach eine absolute Hölle ist und erst diese Ausbildung, den ersten Teil, das nennen wir Hell Week, dreimal durchlaufen, weil er sich bei den ersten beiden Malen in dieser Hell Week verletzt hat und die dann wiederholen musste. Und die meisten schafft es nicht mal einmal so eine Hell Week durchzuziehen, da hat sie dreimal durchgezogen. Und ist dann später, das reichte ihm aber noch nicht, und ist dann später Ultramarathonläufer geworden und läuft 100 Meilen regelmäßig und hat in seinem Leben jetzt, glaube ich, 60 Ultramarathons gelaufen. Und dieses ganze Buch erzählt aber auch seine ganze Lebensgeschichte, wieso es so wichtig für ihn ist, seine eigenen Grenzen zu kennen. Und es ist unglaublich inspirierend und vor allem zeigt es dir mal auf, was für eine kleine Pussy man eigentlich selber in manchen Hinsichten ist. Wenn man selber sich nicht mal dazu aufraffen kann, 2 Kilometer zu laufen oder irgendwie im Sport sich ein bisschen weiter zu pushen oder auch im beruflichen Sinne, im Sinne von Lernen oder whatever. Es ist motiviert an wirklich mal über seinen eigenen Tellerrand hinaus zu blicken, aber so auf sein eigenes Leben zu blicken und zu gucken, lebe ich wirklich an Limit meines Potenzials oder könnte ich viel mehr ausschöpfen? Deswegen ist das für mich so ein Pick, das man auf jeden Fall mal gehört oder gelesen haben sollte.
Gibt ja mir auch so ein Vorbild, ne?
Ja, definitiv. Also ja. Es ist kein Vorbild, wo ich leben wollen würde.
Nee, das glaube ich auch aber nicht. Ich habe das Buch selber noch nicht gelesen. Mhm. Es steht aber auf meiner Wunschliste. Zwar nicht so weit oben wie bei dir vielleicht, aber definitiv was ich auf jeden Fall nochmal in die Hand nehmen wollen würde.
Was steht denn bei dir oben auf der Wunschliste? Oder was ist auf der Liste, die du die Leuten empfehlen würdest?
Mein erster Pick wäre Factfulness.
Factfulness ist der erste Pick, okay.
Genau, ja. Das hatte ich ja auch schon mal hier im Podcast erwähnt, das Buch. Mhm. Ich finde das aus dem Grunde so wichtig, weil der Autor Hans Rosling, der das Buch zusammen mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter geschrieben hat, oder andersrum, ich kriege das immer durcheinander, deswegen kann man sich da jetzt gerade nicht auf mich verlassen, aber auf jeden Fall Hans Rosling hat dieses Konzept, worauf das Buch beruht, entdeckt, ist selber Professor an einer schwedischen Universität und hat halt unterrichtet dort Welt oder klinisches Weltbild sozusagen. Umweltmedizin heißt es, glaube ich. Weltmedizin. Und hat über die Jahre festgestellt, wie wenig Menschen über den aktuellen Zustand der Welt überhaupt wissen. Sogar die allerhöchsten Männer und Frauen dieser Welt, die die Geschicke der Wirtschaft und der Politik lenken, dass die statistisch, wenn sie statistische Zahlen zur Entwicklung der globalen Stände befragt werden, in ihren Angaben unter einem Schimpansen liegen, der die Antworten komplett nach dem Zufallsprinzip auswählt. So, und das finde ich auch immer ganz süß, da hat er immer ganz, ganz viele Statistiken drin und da ist immer unten so ein kleiner Schimpanse bei 33,3%. Das ist so ein kleines Affenbild. Und einfach mal diese Fakten zu lesen und sich mal klar darüber werden, wie der Stand der Welt heute überhaupt ist, in allen möglichen Bereichen, ob das jetzt Gesundheit betrifft oder Wirtschaftsentwicklung, Gleichheit von Männern und Frauen, Bildungschancen, sieht sich überall durch. Ich finde das unglaublich spannend und ich finde, dass jeder das mal lesen sollte, um für sich selber auch mal herausfinden zu können, wie sieht die Welt, in der ich lebe, überhaupt wirklich aus? Mal weg von dem ganzen Polarisierten, was man tagtäglich so mitbekommt. Und auch weg von dem, was man sich selber so was man sich selber so zurechtschaukelt, weil das menschliche Gehirn gar nicht richtig in der Lage ist, das alles zu erfassen.
Ja, also auch mal viel mehr Dinge hinterfragen und nicht einfach alles so für bare Münze zu nehmen, was man da so hört oder was man mal vor Jahren gehört hat, was man für Fakten gehalten hat.
Genau,
Dass man probiert auch
genau.
mal Fakten auch
Und
hinzuhinterfragen.
neu kategorisiert. Also
Ja.
so mal ein kleines Beispiel ganz kurz noch zu nennen, bevor ich dich zu deinem zweiten Pick frage, ist zum Beispiel, dass er sagt, man sollte die Länder heute nicht mehr, wir benutzen immer noch viel zu oft das Wort entwickelte Länder und Entwicklungsländer. Und er meinte, das hat sich über die Jahre so krass verschoben, dass man das nicht mehr einfach in zwei Kategorien einteilen kann, sondern er teilt das in vier auf, in verschiedene Einkommensschichten. Woraus sich halt ergibt, dass die meisten Menschen auf diesem Planeten nicht mehr in Entwicklungsländern leben, sondern in Ländern, die sich schon auf Einkommensstufe 2 bis 3 bewegen. So, dass sich das meiste heute dass sich die meisten Länder heute, gar was ganz, ganz viele Themen angeht, im mittleren Bereich bewegen und nicht mehr ganz weit unten. Also es ist definitiv mal wert, sich das Buch durchzulesen.
Muss ich auch immer noch mal machen. Das ist auch noch auf meiner Liste, aber ja, wird vielleicht als nächstes mal dran kommen. Habe jetzt ein bisschen Zeit.
Es liest sich auch recht gut, auch wenn man jetzt erstmal Statistik hört und man sich erstmal gruselt, aber es lässt sich relativ gut lesen. Was ist dein zweites Buch, Lenny?
Zweites Buch. Habe ich eine ganze Podcast-Folge zugemacht, weil es mich aber auch wirklich sehr fasziniert hat und mir auch ein bisschen die Augen geöffnet hat.
Lass mich raten. Why we
Why?
sleep.
Wow.
Ja.
Bist so gut. Also, Why We Sleep ist ein Buch, was sich halt komplett mit Schlaf auseinandersetzt. Und ich finde das Buch halt so lesenswert und so wichtig, weil auf dem Schlaf im Grunde alle unsere menschlichen Funktionen basieren. Und ohne eine solide Grundlage mit gutem Schlaf kannst du eigentlich nicht, wenn du keinen guten Schlaf hast, kannst du darauf nichts aufbauen. Sportlich gesehen ist deine Recovery viel, viel schlechter, wenn du schlecht schläfst. Alles mentale, emotionale gesehen ist viel, viel schlechter, wenn du schlecht schläfst. Also wenn du Probleme emotional und mental hast, ohne guten Schlaf kommst du da nicht raus. Und alles, was Lernen und kognitive Fähigkeiten angeht, ist alles durch Schlaf bestimmt. Und deshalb empfehle ich jedem Why We Sleep. Ist Must Read und man sollte sich auf jeden Fall mit seinem eigenen Schlaf auseinandersetzen und vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr darüber nachdenken, ob es jetzt so wichtig ist, dass man jetzt in die Nacht reingrindet, was wir jetzt gerade machen,
Gerade
oder
sagen, ein bisschen ironisch, dass du das jetzt gerade sagst, wo wir hier um ja 20 vor 12
ja,
nochmal hier aufnehmen.
manchmal muss man es halt, aber wenn man jetzt halt darüber redet, dass man sowas regelmäßig macht und Leute sagen, ja, jeden Abend lieber schlafe ich nur jeden Tag 4 Stunden und ziehe dadurch mehr durch, ist vielleicht nicht immer die beste Wahl.
Ich finde es auch allgemein spannend, darüber nachzudenken, was im Schlaf eigentlich mit uns passiert.
Das erzählt er auch
So.
sehr, sehr viel über im Buch und das
Genau,
ist
das wäre auch
unglaublich
was mich
spannend.
wirklich interessiert.
Besonders die verschiedenen Unterschiede zwischen REM-Schlaf und NREM-Sleep, also REM-Sleep und NREM-Sleep, also REM steht ja für Rapid Eye Movement. Und allein schon der Fakt, dass NREM-Sleep ist der Schlaftyp, in dem dein Gehirn alte Verbindungen stärkt. Und das ist tatsächlich, er meinte, das kann man beschreiben wie in einem Fußballstadion, wenn irgendjemand die Menge animiert, alle sich in eine Richtung zu bewegen. Das ist wie ein Zusammenspiel zwischen den Neuronen, die immer in einem gleichen Rhythmus irgendwie feuern. Und das kann man auf den ganzen Aufnahmen halt auch sehen, wie die Neuronen immer in einem bestimmten Rhythmus, wie so ein Orchester feuern. Und beim REM-Sleep, also Rapid Eye Movement Sleep, das ist auch der Schlaf, in dem wir träumen, ist das alles durcheinander. Du hast keine Struktur mehr. Und das ist alles dafür da, der REM-Sleep ist dafür da, um neue Erfahrungen zu verbinden und mit den alten zu verknüpfen. Und das Spannende beim REMs, warum es Rapid Eye Movement heißt, ist halt, im REM-Sleep liegt man da, man ist komplett quasi limp, also du hängst einfach nur durch, deine Muskeln sind komplett entspannt. Das Einzige, was sich bewegt, sind deine Augen. Unter den Augenlidern sind deine Augen komplett am Ausrasten. Die bewegen sich überall hin. Da kannst du sofort an den Menschen sehen, wenn jemand träumt, dass sich die Augen in alle Richtungen bewegen unter den Lidern. Und das ist unglaublich spannend, wenn man sich mal all seine Studien dazu anguckt und wie wichtig oder verschiedene die beiden Schlaftypen sind und wie viele Leute man die Nacht haben. Man kann auch noch deutlich tiefer einsteigen in Sleep Tracker und sowas. Das ist auf jeden Fall ein Feld, was die Leute, die halt wirklich High-Performer sein wollen, weil wenn es um sportliche Sachen geht oder um auch um Business und Karriere, sind alle Leute, die sich jetzt gerade auch mit Schlaf sehr, sehr viel auseinandersetzen müssen.
Ja, steht auch auf jeden Fall auf meiner Liste noch. Also Why We Sleep oder auf Deutsch das große Buch vom Schlaf,
Genau.
wie wir herausgefunden haben. Ja, mein zweiter Pick wäre tatsächlich, würde tatsächlich in Richtung Fiction gehen. Weil es
Fiction,
mein
okay.
absolutes Lieblingsbuch ist, Der Schwarm von Frank Schätzing.
Hast du uns ja im Urlaub auch
Ich,
nochmal näher gebracht und
genau,
ich
ich habe
kann
euch im Urlaub ja
zustimmen.
mit dem
Wow.
Hörspiel angefixt. Das Hörspiel kann ich auch absolut nur empfehlen, weil das qualitativ wahnsinnig hoch ist und wahnsinnig gut gemacht ist mit unglaublich vielen guten Synchronsprechern, die damit dabei sind, mit Geräuschen und guter Musik unterlegt. Und natürlich ist das Buch stark gekürzt. Das mussten sie machen. Es ging nicht anders, sonst würdest du da hunderte Stunden dran sitzen.
Ja.
Aber ich kann es absolut nur empfehlen, auch das normale Buch, um sich das nochmal im größeren Spektrum anzugucken. Es geht da vielleicht im ganz Groben, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, darum, dass sich das Meer und die Lebewesen des Meeres gegen die Menschheit zu verschworen zu haben scheinen. Und überall auf der Welt treten merkwürdige Phänomene auf und so langsam versucht die Menschheit da zusammenzusetzen, was da gerade im Gange ist. Und jetzt 2023 soll sogar die Fernsehserie rauskommen vom ZDF.
Oh, da bin ich
Ja, mit
gespannt. Ja.
gerüchteweise Klaas Häufer Umlauf in einer der Rollen. Ich habe absolut keine Ahnung, in welcher Rolle er da auftritt.
Ich will ja, weiß auch nicht, wo man ihn da einbauen würde, aber.
Gar keine Ahnung, aber ich bin sehr gespannt. Ich werde sie mir auf jeden Fall angucken, wenn sie dann draußen ist. Und das Buch kann ich absolut nicht jedem empfehlen. Das ist Spannung pur und man lernt eine Menge. Das ist immer das Schöne, wenn man
Tatsächlich,
Frank
also
Schätzing
mit
liest.
so vielen Fakten auch noch eingestreut, wo du halt wirklich so viel lernst, aber dann in diese Fakten Fiction eingebaut.
Ja. Das
So
ist total
aus
krass.
Fakten dann irgendwie, weil ein Lebewesen konstruiert, was theoretisch von der Wissenschaft her möglich wäre oder wissenschaftlich erklärbar ist in diesem Kontext, aber trotzdem einfach auf dieser Basis erfunden ist.
Ja,
Das ist unglaublich
das ist
spannend.
unglaublich spannend geschrieben und das sind ganz, ganz viele von Frank Schätzings Büchern. Da lernst du unglaublich viel.
Okay.
Final Pick, Lenny,
Final
Final
Pick.
Round.
Gerade wieder. Nochmal gelesen, The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson.
Habe ich auch als Hörbuch, kann ich auch nur empfehlen.
Es ist, wenn man so ein bisschen so einen Einstieg in das Thema Selbstfindung und sowas haben möchte, ist das auf jeden Fall so ein Buch, was man sich auf jeden Fall anhören sollte, weil es halt einfach so ein bisschen fast counterintuitive ist. Es ist fast so ein bisschen gegen so die normalen Gedanken, die Leute haben, um sie, wenn sie sich selber optimieren wollen. Er redet halt viel davon, dass beispielsweise, dass viele Leute dieses Problem haben vom Feedback Loop from Hell. Das ist das, im ersten Kapitel wird es auch erwähnt. Der Feedback Loop from Hell ist im Grunde, dass du dadurch, dass du viel zu viel darüber nachdenkst, was du für Probleme in deinem Kopf hast, alles nur noch schlimmer machst. Zum Beispiel, wenn du sagst, ja, wenn es um Aggression geht, du hast ein Aggressionsproblem. Und dann wirst du sauer auf irgendwas und dann wirst du sauer, weil du wieder merkst, dass du wieder zu viel zu sauer auf irgendwas geworden bist und dann wirst du darauf sauer und dann wirst du noch saurer, weil du wieder sauer auf dich selber wirst und dann geht das alles in einer Downward Spiral immer weiter runter und es wird immer schlimmer. Das ist der Feedback Loop vom Hell. Dadurch, dass du immer wieder hinterfragst, dass irgendwas falsch mit dir ist oder warum du jetzt gerade so denkst, machst du im Grunde alles nur noch schlimmer. Das ist genauso, wenn du zum Beispiel unsicher bist. Oder wenn es darum geht, ums Dating geht oder sowas und du bist schüchtern, unsicher mit Frauen zu sprechen, dann bist du dann und du weißt halt, oh, das ist aber unattraktiv, wenn ich unsicher und schüchtern bei Frauen bin. Dann wirst du ja noch unsicherer, weil du merkst, oh, ich bin unsicher. Aha, scheiße, ich bin unsicher. Und weil ich unsicher bin, bin ich unattraktiv und dadurch bist du noch unsicherer, weil du unsicher
Ja.
bist.
Wie heißt das Buch nochmal auf Deutsch? Die
Die
Kunst ist drauf
subtile
scheißen.
Kunst,
Die
einen
Kunst
Scheiß drauf zu geben oder
des
so.
drauf scheißens oder so.
Ich würde The Subtle Art of Not Giving a Fuck lesen. Also die englische Version ist wirklich
Ich mag auch
super.
das Hörbuch. Das Hörbuch ist auch gut
Es
gelesen.
ist gut gelesen und eines meiner Lieblingscharaktere aus dem Buch ist immer noch Disappointment Panda.
Disappointment
Er
Panda.
hat so quasi, er meint, dass viele Leute sich viel zu viel verblenden und meinte, wenn er einen Superhelden erfinden würde, Da würde ein super, würde also ein Panda nehmen mit seinem viel zu kleinen Shirt und einem Cape, der so eine kleine cringige Maske auf hat. Und der taucht dann immer zu ganz komischen Zeitpunkten in dem Leben von Leuten auf und sagt dann unangenehme Wahrheiten über sich selber, die sie nicht hören wollen, aber hören müssen.
Würde ich mir als T-Shirt kaufen.
Der Disappointment Panda ist mein absoluter Spirit Animal. Den bräuchte jeder. Das ist der Superheld, den keiner mögen würde, aber den jeder bräuchte.
Ja.
Solche kleinen, lustigen Geschichten und Bilder, die er dann in den Kopf setzt. Und aber auch auf ganz, ganz entspannte Art und Weise. Und zeigt einem, dass man zum Beispiel auch nicht auf zu viele Dinge einen Scheiß geben sollte und deutlich selektiver damit sein sollte, was einen jetzt interessiert und was nicht.
Worauf man aber einen Fick geben sollte, wäre mein letzter Pick.
Geben wir darauf einen Fick.
Was für eine geile Überleitung.
Wow.
Ich habe noch einen Klassiker in petto, von dem bestimmt schon jeder mal irgendwie gehört hat, das Café am Rande der Welt. Ich habe jetzt, wie gesagt, im Urlaub alle vier Teile einmal durchgesuchtet.
Die lesen sich aber auch
die
so
lesen weg. Sich total
ich bin keine Leseratte, ne? Also ich bin nicht, Per ist ein absoluter alter Hase, was Lesen angeht. Ich bin ja so relativ neu, noch relativ langsam. Ich habe das Buch innerhalb von 4 Stunden durchgelesen.
Das geht echt fix. Das erste Buch hat ja auch nur 95 Seiten.
Ja.
Es regt halt zu interessanten Gedanken über einen selber an. Es gibt so dieser erste Impuls, sich über sich selber Gedanken zu machen. Ich kann in dem Rahmen dann auch nochmal ein anderes Buch von ihm empfehlen, Big Five for Life. Habe ich danach auch noch gleich.
Ich habe 4 Bücher gewählt.
Das war aber nicht abgemacht. Habe ich gleich auch mit eingeschoben, aber gehört für mich irgendwie so alles dazu. Wenn du mit dem ersten Buch angefangen hast und du weißt, es gibt noch 3, 4 andere, dann bingst du die einfach durch.
Ja.
So, und einfach nur für so ein bisschen Selbsterkenntnis. Es ist super angenehm geschrieben. Es macht Spaß, danach über sich selber nachzudenken. Mal mehr, mal weniger. Aber das wäre so mein letzter Pick für dieses Mal.
Ja, auf jeden Fall eine unglaubliche Empfehlung. Diese Bücher sind auch ein guter Einstieg, um sich zum ersten Mal so Gedanken über das eigene Why, oder in dem Fall nennen sie das ZDE, zu machen. Also Zweck der Existenz.
Hatten wir ja auch schon als Thema hier im Podcast.
Man denkt halt sehr viel über sich nach.
Ja.
Danach denkst du, okay. Ja. Heavy.
Ja.
Besonders Big Five for Life ist auch sehr, sehr heavy. Also
ist es. Absolut.
Ist unglaublich heavy, aber
da würde ich jetzt nicht zu viel.
Wir spoilern jetzt mal nicht.
Zu viel vorwegnehmen wollen.
Ja. Ich hoffe, ihr habt jetzt Buchinspiration daraus mitnehmen können, weil all diese Bücher liegen uns auch wirklich am Herzen und haben uns für auch viele Themen in diesem Podcast inspiriert, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Und ich kann euch auch immer wieder nur anhalten, lest so viel ihr könnt, auch wenn es Hörbücher sind oder whatever, nehmt auf jeden Fall so viel mit, wie ihr könnt, aus solchen Büchern. Ihr müsst euch nicht alles merken und nicht alles sofort anwenden, aber jedes Buch pflanzt so einen kleinen Samen in eurem Gehirn, wo ihr dann mal ein bisschen mehr über diese Dinge nachdenkt, und je mehr ihr solche Dinge zusammenbringt und je mehr von solchen Büchern ihr lest, desto mehr findet ihr so euren eigenen Weg, diese Dinge zusammenzusetzen. Was ganz schlau war vom Modern Wisdom Podcast, da hat ihn jemand gefragt im Q&A, wie schaffst du es, hier so viele Fakten aus Büchern zu merken? Und er meinte, das versucht er gar nicht. Das ist auch gar nicht das Wichtige, dass du dir alle Fakten merkst, sondern das, was wichtig und für dich mit dir, womit du Resonanz hast und was dir wichtig ist, das bleibt hängen.
Vor allen Dingen, weil solche Bücher, ich finde, die Welt ist für mich ein Riesensystem, was in kleinere Systeme aufgeteilt ist, in kleinere Prozesse, in noch kleinere Systeme und so weiter. Mhm. Und mit jedem Buch, das du liest, mit jedem Stückchen Wissen, was du aus Dokus ziehst oder so, ergänzt du noch ein Stück weit mehr von diesem System.
Ja.
Für dich selber.
100%.
So, und dadurch behältst du die Fakten viel besser, wenn du Zusammenhänge besser verstehst.
Ja, du verstehst auch verschiedene Meinungen und Gedankengänge von anderen Leuten viel, viel besser dadurch, dass du einfach liest oder Hörbücher hörst. Ich finde tatsächlich, Lesen ist natürlich immer so das Optimale dabei, weil es halt auch so ein bisschen, weil du mehr Aufmerksamkeit dafür brauchst. Aber ich finde auch, wenn man Hörbücher hört, Hauptsache du nimmst dieses Wissen auf irgendeine Art und Weise auf und erweiterst deinen Horizont damit.
Kann man auch gut mixen mal.
Und es ist krass, wie viele verschiedene Lebenswege man da auf einmal sieht. Weil die meisten Autoren, die solche Bücher schreiben, auch wenn es keine Fiction-Bücher sind, lassen immer so ihr eigenes Leben mit einfließen. Du merkst immer, was der Autor für ein Leben hatte, was deren Interessen sind und was deren Ansichten auf die Welt sind. Ja. Und die unterscheiden sich an vielen Punkten, aber an vielen Punkten findest du auch Parallelen. Das ist ja in der stoischen Lehre, findest du auf einmal in allen möglichen Büchern wieder. Stoiker findest du auch im Can't Hurt Me wieder. Ja. Das ist krass, also deswegen.
Da würde ich nochmal mit einer letzten Quote schließen wollen. Ich weiß nicht mehr, von wem es ist. Das ist mir damals, als wir uns auf das Thema vorbereitet haben, als Zitat begegnet. Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn.
Ja.
Fand ich spannend. Und
auf jeden Fall ein Zitat zum Abschluss zu dieser Folge. Genau, nochmal eine erweiterte Folge quasi zur Lesen-Folge. Wir hatten eigentlich was ganz anderes geplant, aber die Technik.
Und um es mit dem Terminator zu sagen, wir kommen wieder.
Leute, haltet die Ohren steif.
Take care und haut rein, Freunde.